zusammengeschaltet, was zusammengehört. Guten Abend an alle 350 Veranstaltungsorte von ProChrist 95. Herzlich willkommen hier bei uns in Leipzig oder vielen Dank, dass wir bei Ihnen draußen willkommen sein dürfen. Die Leipziger können sich ruhig mal rühren hier. Schön, dass wir endlich komplett sind. Hoffentlich sind Sie auch dabei, liebe Freunde in Glauchau. Ihr seid so nah bei Leipzig und trotzdem oder gerade deswegen ist eure Übertragungsanlage gestern ausgefallen. 600 Besucher haben dafür ein Video mit Ulrich Pazani gesehen. Man muss sich nur zu helfen wissen. Eine technische Panne gab es auch in Kernen-Rommelshausen. Da stieg nach einer Stunde der Videobeamer aus. Zwei Mitarbeiter haben ihn im Dunkeln in 110 Sekunden ausgewechselt und Ulrich Pazani strahlte wieder im alten Glanz. Glückwunsch! Die Freunde in Kernen fragen, wer macht's schneller? Aber seien Sie froh, wenn Sie es nicht testen müssen. Technisch versiert sind auch die Pro-Christ-Leute in Sittensen, das liegt zwischen Hamburg und Bremen. Neben dem Zelt, in dem die Abende stattfinden, klappert normalerweise eine Wassermühle. Damit sie nicht klappert, wurde der Mühlenteich extra abgelassen und der kleine Fluss aufgestaut. Jetzt klappern nur noch andere Teile. Fast alle meldeten gestern strahlenden Sonnenschein, sogar Ostfriesland. Aber dadurch kamen vielleicht auch an vielen Orten weniger Besucher als erwartet. Dass es heute mancherorts geregnet hat, schieben Sie aber jetzt bitte nicht uns in die Schuhe. Das Ereignis des Tages wird aus Bad Urach gemeldet. Da gab es gestern das erste Pro-Christ-Baby. Nein, Ulrich heißt der Knabe nicht. Rolf auch nicht oder Jürgen, obwohl es so schön gewesen wäre. Er heißt Felix Lukas, glücklicher Lukas. Glücklich sind auch die Eltern. Na Felix, da freust du dich. Da, da, da. Glücklich sind die Eltern und vor allem natürlich der Vater, der leidet immer am meisten. Er ist der Hauptverantwortliche für ProChrist in Bad Urach, Thomas Gutbrot. Wir gratulieren, Gott segne euch. Das gilt auch für Weigels und Baumanns in Ludwigstadt. Die feiern heute ihren Hochzeitstag bei ProChrist. Wo könnte man das besser tun? Waren Sie eigentlich schon mal in Leipzig? Wenn nicht, dann lade ich Sie ein auf einen kleinen Spaziergang. Andrea Zügel hat ein paar Impressionen eingefangen. Das ist die Thomaskirche. Hier war von.
Ich freue mich an der Freiheit. Und zur Freiheit gehört auch, dass man in Versammlungen etwas tun kann, was denen, die die Veranstaltungen angezettelt haben, nicht gefällt. Ich werde kämpfen dafür, solange ich noch kämpfen kann, dass in diesem Land auch jeder seine Meinung offen sagen kann, selbst wenn sie nicht die meine ist. Selbst wenn sie nicht die meine ist. Jawohl. An diesem 8. Mai, wir haben vorhin Sie an den Übertragungsorten, Sie hören das gar nicht, Sie sehen das gar nicht, Sie wundern sich vielleicht. Hier in Leipzig haben einige ganz pfiffig das gemacht, so an einigen Stellen im Raum sich verteilt und so im Abstand von 3 Minuten stehen sie auf und halten ihre Reden. Das nennen wir Hyde Park im Saal. Weil man ja nicht weiß, ob es draußen regnet, kann man das auch im Saal. Ja, es gibt wahrhaftig Schlimmeres. Wir hatten vorhin um 17 Uhr in der Nikolaikirche das Friedensgebet zum 8. Mai. Es werden Sie an den Übertragungsorten vielleicht ja auch wissen, dass an jedem Montag um 17 Uhr das Friedensgebet hier in Leipzig war. Und was davon ausgegangen ist an Veränderung. Es war ein bewegender Gottesdienst. Bischof Kress hat gepredigt über die Vaterunser, bitte erlöse uns von dem Bösen. Mich hat sehr bewegt, was ein englischer Bischof, Mark Santa aus Birmingham, sagte. Er sagte, Erinnerung ohne Umkehr und Vergebung bleibt unfruchtbar. Das habe ich mir sehr in mein Herz gehen lassen. Erinnerung ohne Umkehr und Vergebung bleibt unfruchtbar. 60 Millionen Tote hat dieser Zweite Weltkrieg gekostet. 6 Millionen Juden sind in den KZs umgebracht worden. Das sind unvorstellbare, grauenhafte Zahlen. Und da darf man doch nicht vergessen. Da muss man an solchem Tag doch alles tun, um sich zu erinnern, um sich zu erinnern. Und dass am 8. Mai der Nazi-Terror und dieser schreckliche Krieg zu Ende war. Gott sei Dank zu Ende war. Daran wollen wir uns erinnern. Die Chance zu einem Neuanfang. War es wirklich ein Neuanfang? Ist es wirklich ein Neuanfang geworden damals? Ich sage ganz offen, mich bewegt, dass das ausgerechnet an diesem 8. Mai wir dieses Pro Christ 95 haben dürfen und dass Menschen in Österreich und in der Schweiz, in Italien, in Luxemburg, in Polen mit uns gemeinsam diese Tage erleben. Wie viel Not ist von Deutschland über Polen gebracht worden? Wie viel unsagbares Leid. Was würden wir darum geben, wenn wir das ungeschehen machen könnten? Wir können es nicht. Wir bitten um Vergebung. Wir bitten um Vergebung. Die Tatsache, dass wir Pro Christ so gemeinsam haben dürfen, nehme ich als ein Zeichen, als ein Geschenk, als ein Zeichen der Versöhnung. Das tut uns gut. Es ist wichtig, sich zu erinnern. Die afroamerikanische Nobelpreisträgerin Toni Morrison hat einen Roman geschrieben, der heißt Menschenkind. Und darin sagt sie, es sei schwere Arbeit, Tag für Tag erneut die Vergangenheit abzuwehren. Ja, das ist eine verzweifelt schwere Arbeit, wenn man das tun muss. Opfer und Täter müssen das auf ihre Weise. Die Albträume oder das brennende Gewissen. Wenn man es nicht bewältigen kann, versuchen abzuwehren, wegzudrücken. Die ganze Lebenskraft geht dabei drauf. Irgendwie aber muss man es doch bewältigen. Was heißt aber eigentlich bewältigen? Vergessen? Verdrängen? Wie geht das? Wie soll das gehen? Wir sagen uns, wenigstens sollten wir aus der Vergangenheit lernen. Das wäre ja wenigstens ein Trost. Nie wieder Krieg. Die UNO zählt seit 1945 189 Kriege und Bürgerkriege. Und vor kurzem las ich aus einem Bericht der UNO zur Situation der Kinder. Da standen die Sätze drin, früher wurden Kriege von Armeen geführt. In den Kriegen des letzten Jahrzehntes starben mehr Kinder als Soldaten. Was haben wir gelernt aus der Vergangenheit? Man hat versucht, ganze Völker umzuerziehen. Die Methoden waren mies und menschenfeindlich und die Ergebnisse waren nicht überzeugend. Jetzt versuchen Wissenschaftler, dem Menschen auf die Beine zu helfen, dass er endlich nach einem neuen Programm leben kann. In der Stanford University in USA ist bereits gelungen, erfolgreich gelungen, Computerchips in die Beine von Kaninchen einzupflanzen. Und ein Fachmagazin hat in den letzten Wochen geschrieben, dass es möglich sein könnte, das menschliche Gehirn mit Computern und ihren Programmen zu koppeln und dann einen Mensch-Maschine zu schaffen. Das heißt, dann geht man vielleicht nur noch in ein Geschäft und kauft sich neue Software und programmiert so sein Leben neu. Ich fürchte, es werden Horrorprogramme. Ich bin froh, dass ich heute Abend mit Ihnen darüber reden kann, dass es eine Chance zu einem Leben mit einem neuen Programm tatsächlich gibt. Ich möchte Ihnen die Geschichte von Nikodemus erzählen. Nikodemus war Regierungsmitglied in Jerusalem zur Zeit, als Jesus dort wirkte. Er war sehr interessiert und eines Nachts sucht er Jesus auf, er will mit ihm sprechen. Warum geht er nachts? Manche haben vermutet, dieser Herr aus Arrivierten, aus vornehmer Gesellschaft und öffentlicher Position hätte das nicht so öffentlich zeigen wollen, er wäre ein bisschen feige gewesen. Vermutlich aber war er nur gründlich, denn es war eine gute Sitte jüdischer Gelehrter, die tiefsten Gespräche, eigentlichen Lebensprobleme in der Kühle und der Ruhe der Nacht zu besprechen. Der Orient ist heiß und da ist es laut und lärmt, pulsierendes Leben. In der Kühle der Nacht, da kann man nachdenken. Nikodemus sucht Jesus auf, um mit ihm nachzudenken über die wesentlichen Fragen des Lebens. Sie sind hergekommen und haben sich einige Stunden Zeit genommen, um nachzudenken über Fragen des Lebens. Gut so, man braucht Zeit in seinem Leben, um den Dingen einmal zu versuchen, auf den Grund zu gehen. Nikodemus war ein höflicher Mann. Im Johannesevangelium Kapitel 3 können Sie diese Geschichte auch selber nachlesen. Er war ein höflicher Mann und er beginnt das Gespräch mit einem Kompliment. Er sagt, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen, die Wunder tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Respekt. Jesus reagiert untypisch unhöflich für einen Orientalen. Ich habe ein Jahr lang im Orient gelebt, in Jordanien, und da habe ich das schätzen gelernt, dass im Orient man nicht so knapp und herzlos und kalt einfach in ein Gespräch und zur Sache kommt, sondern das wird erst langsam vorbereitet, man redet noch viel Persönliches und dann kommt man langsam dazu. Es ist nahezu unhöflich, was Jesus sagt. Sehr direkt geht er zur Sache. Tatsächlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Nur dann kann er in Gottes Reich, in Gottes Herrschaft kommen. Was ist das? Was stellen Sie sich vor unter Gottes Herrschaft? Was ist Gottes Reich? Gottes Herrschaft, das ist der Bereich, in dem Menschen leben, die erfahren haben, Gott, der Schöpfer und Herr dieser Welt, lebt. Und er kümmert sich um mich. Und er sorgt für mich. Und ich bin ganz geborgen in seiner Nähe. Und er gibt mir die Wegweisungen, dass das Leben gelingt. Er hat den Überblick. Er als der Schöpfer weiß, wie das gehen soll, dass schöpferisches Leben gelingt. Er hat das Programm, nachdem mein Leben blüht und sich entfaltet und an der richtigen Stelle die richtigen Akzente gesetzt werden. Leben unter Gottes Regie. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Ob wir Gott kennen oder nicht kennen, wir haben einen Hunger danach, nach einem erfüllten Leben, das wirklich, wo unsere Gaben zur Erfüllung kommen, wo wir Gemeinschaft erfahren, die trägt, wo unsere Sehnsucht nach Hoffnung und Liebe gestillt wird und wo diese Sehnsucht nicht miese missbraucht wird, wie so häufig in unserer Welt. Gottes Herrschaft. Gott kennen heißt leben, hat Tolstoi gesagt. Gottes Herrschaft. Und Jesus sagt, nur wenn jemand von Neuem geboren wird, kann er in Gottes Herrschaft kommen. Nikodemus war gekommen und er war sicherlich bereit, sich zu engagieren. Er wusste, was wir meistens wissen, Fehler haben wir alle. Wir sind schwache Menschen. Natürlich ist unser Leben nicht so, wie wir es uns das geträumt haben. Man könnte sich manches besser vorstellen. Und er war bereit, an sich zu arbeiten. Und er erwartete eigentlich von Jesus, dass er ihm jetzt sagt, was soll er jetzt tun, damit sich das Leben ändert und die Verhältnisse bessern. Es muss doch was zu reparieren sein. Aber Jesus sagt, nur eine neue Schöpfung, nur eine neue Geburt kann dich in diese Lebensverhältnisse bringen, wo das Leben aufblüht unter der Regie Gottes. Ist es so schlimm? Steht es so schlimm mit unserem Leben, dass man es nicht mehr reparieren kann? Ich meine, ich glaube, dass da schnell eine Einigkeit zwischen uns allen hergestellt wird, dass wir uns bemühen sollten, das Beste daraus zu machen. Und nun kommt Jesus und sagt, stopp, du täuscht dich. Es steht viel schwieriger, es steht viel schlimmer. Das, was gewesen ist in deinem Leben, was du getan hast und vielleicht noch viel mehr, was du unterlassen hast, wo du geschwiegen hast, wo du nicht geredet hast, wo du hättest reden sollen, wo du nicht Liebe geübt hast, nicht geholfen hast, wo du hättest helfen sollen. Das hat so viel kaputt gemacht und zerstört. Es ist eine neue Geburt, eine Neuschöpfung nötig. Die Bibel nennt das Sünde. All das, was unser Leben so zerstört und so kaputt macht, dass keine Reparatur mehr weiterhilft. Das ist dem Nikodemus etwas peinlich. Er ist ein älterer Herr. Schließlich hat er eine gehobene Position und neue Geburt. Dann schließlich sagt er zu Jesus, wie soll ich mir das vorstellen? Soll ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen? Wie soll das gehen? Jesus bestätigt es. Er sagt noch einmal ganz knapp und klar, tatsächlich, so ist es, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Jetzt sagt Jesus aus Wasser und Geist. Was heißt das? Ich will Ihnen diese beiden Worte versuchen zu erklären. Wasser, das steht in der Bibel für das Geschenk der Vergebung der Sünden. Für die Vergebung der Schuld, für das, was wir Falsches getan haben, wo wir das Leben von Menschen verletzt haben, beschädigt haben und wo wir Liebe schuldig geblieben sind, wo wir geschwiegen haben zum Unrecht. Vergebung der Schuld. Nun, Schuld, was ist das eigentlich? Wenn wir in Deutschland von Sünde reden, dann denken wir immer an die Flensburger Verkehrssünderkartei. Wenn man bei uns ein paar Kilometer zu schnell gefahren ist in der Stadt, schneller als man durfte, kriegt man da Punkte. Und so ist man ein Verkehrssünder. Oder wenn man leichtfertig sich hat verführen lassen und ein Stück Sahnetorte zu viel gegessen hat, obwohl man sowieso schon ein paar Pfund zu viel auf den Rippen hat, dann nennen wir das eine Sünde, du hast gesündigt. Vergessen Sie das alles mal. Sünde, Schuld, das ist auch nicht nur eine Jacke. Wenn die einen Flecken hat, dann ziehe ich sie aus und gebe sie in die Reinigung. Wenn es das wäre, wenn wir das, was wir getan haben, was wir falsch gemacht haben, was unser Leben zerbrochen hat und zerstört hat und belastet in der Vergangenheit, wenn wir das ausziehen könnten wie ein Kleidungsstück, das schmutzig ist, und in die Wäsche geben, ja meine Güte, dann könnten wir uns ja irgendwie helfen. Aber es ist ja viel mehr, bin ja ich, was ich getan habe, habe ich getan, das kann niemand mehr ungeschehen machen, ich kann es nicht ungeschehen machen, Sie können es nicht ungeschehen machen, Sie können es mir nicht abnehmen, was ich getan habe. Sie können es mir nicht wegnehmen. Dann behelfen wir uns und sagen, ach, ist nicht so schlimm, das musst du nicht so verkniffen sehen. Das tun ja alle, als ob das was dran endete, dass alle ihr Leben kaputt macht. Wird es ja auch nicht besser durch, wird es ja eher schlimmer. Wir versuchen es zu verniedlichen, zu verharmlosen, zu entschuldigen. Aber wir kriegen es nicht los. Wir kriegen es nicht los. Keiner kann dem anderen seine Schuld abnehmen. Ich kann sie mir selber nicht abnehmen. Meine Vergangenheit werde ich nicht los. Das ist das Dilemma mit solchen Erinnerungstagen, wo es ja denn auch um unsere persönliche Lebensgeschichte geht. Und das ist das Dilemma mit unserem persönlichen Leben überhaupt. Wir kriegen keinen Neuanfang hin, weil wir die Klötze der Vergangenheit nicht loswerden. Der Einzige, der nicht gebunden ist an Raum und Zeit, ist der Schöpfer selber. Und der tut etwas Unerhörtes. Er kommt in unser Menschenleben hinein. Auf unser Niveau. In unser Leben zieht sich ihr Leben und mein Leben an. In der Bibel steht der Satz, Gott hat den, Jesus ist gemeint, der von keiner Sünde etwas wusste, der total gerecht und wahrhaftig und die Liebe war. Gott hat den, der von keiner Sünde etwas wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus hat sich unser Leben angezogen, mitsamt der Lüge, mitsamt der Habgier, der Rücksichtslosigkeit, dem Ehebruch, dem Zynismus. Das hat er sich angezogen und dann hat er das zu Ende gelebt, bis zum bitteren Ende, bis dahin, wo das hingehört, ins Gericht des heiligen Gottes. Wenn das passiert, als Jesus gekreuzigt wird, da stirbt er im Gericht den Tod, den ich eigentlich verdient habe. Er zieht sich mein Leben an. Und nun bin ich eingeladen, ich darf dazutreten und sagen, nimmst du das an, erkennst du das an? Man kann ja sagen, ich brauche das nicht, ich bin okay, ich kann mir selber helfen, gut. Aber ich kann auch sagen, Jesus, ich danke dir, dass du das tust. Ich kann mich nicht selber loswerden. Ich möchte ein neues Leben, nach einem anderen Programm leben. Nach Gerechtigkeit und Menschenfreundlichkeit. Ich kann nicht aus meiner Haut. Ich danke dir, dass du meinen Tod stirbst und dass du tauschst und dass ich jetzt rein darf in dein Leben, in ein neues Leben nach deinen Vorstellungen, nach deinen Wegweisungen. Was ist das für ein Tausch? Das Urteil ist vollzogen. Beim Gericht sind die Akten zugeklappt. Man kann nur einmal für eine Sache bestraft werden. Jesus ist meinen Tod und ihren Tod gestorben. Es gibt eine Bewältigung der Vergangenheit. Die ist geschehen an dem Kreuz des Jesus Christus vor den Toren von Jerusalem. In der Stätte, die Golgatha genannt wurde. Ich werde nie den Abend vergessen. Es war eine Veranstaltung ähnlich wie die wir jetzt hier bei ProChrist haben. Der Hauptteil war vorbei und ein junger Mann kommt auf mich zu. Ein bisschen spitz und kritisch macht er mich an und sagt, na, haben Sie ja schön die Leute verdummt. Ist doch alles nur Einbildung mit eurem Gott. Oder können Sie mir beweisen, dass es ihn gibt? Das hat mich so herausgefordert, dass ich ihm einfach trocken gesagt habe, ja. Ja. Hat er mich angeguckt? Wie hat er gesagt? Sie können mir das beweisen? Habe ich gesagt, ja. Unter einer Bedingung, dass Sie bereit sind, ehrlich zu werden. Wenn Sie bereit sind, ehrlich zu werden mit Ihrem Leben, dann werden sie erfahren, dass Gott lebt. Dann wird er sich, so hat er versprochen, ihnen selber bezeugen. So zu erkennen geben, dass sie wissen, Gott lebt. Er guckte mich etwas nachdenklich an und ich sehe das bleiche Gesicht noch vor mir. Und dann brach es plötzlich aus ihm raus. Und er sagt, da können wir irgendwo miteinander reden. Dann setzten wir uns irgendwo in eine Ecke und dann erzählte er, ich kann das hier so sagen, weil er es nachher auch öffentlich gemacht hat, Die ganze miese Geschichte einer Drogenkarriere mit allem Schmutz und allem Kaputtsein und wie er zum Dealer wurde darüber und natürlich in die Kriminalität kam darüber. Es war eine lange, schmutzige, notvolle Geschichte. Und dann sind wir miteinander dorthin gekniet, weil wir den Eindruck haben, das ist jetzt dran. Wir reden jetzt mit Gott, dem heiligen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Jetzt knien wir uns einfach hin. War keine Kirche, war irgendwie so ein Wohnzimmer da. Und dann haben wir das alles nochmal bei Gott ausgesprochen. Und haben gesagt, hier ist das ganze Leben. Vergib diese ganze elende Vergangenheit. Vergib mir meine Schuld, sagte der junge Kerl. Das war alles ausgesprochen. Und dann stand er auf und dann gucke ich ihn an und sage, kannst du annehmen und willst du annehmen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und für dich auferstanden? Da geht ein Leuchten über sein Gesicht und er sagt, ja. Dann sage ich, dann lass uns jetzt noch die Hände falten und sag, jetzt auf der Stelle Danke sagen. Dann sagt er, danke Herr, dass du mich kennst, wie ich bin und dass du für mich gestorben bist und dass alles vergeben ist und dass ich jetzt zu dir gehören darf. Und als er Amen gesagt hatte, da guckt er mich an und sagt, so und jetzt gehen wir zur Polizei. Ich sage, wie bitte? Ja, sagt er, jetzt ich möchte das jetzt auch mit Menschen in Ordnung bringen. Frische Luft, sagt er. Endlich frische Luft. Ich sage, Moment mal. Lass uns das jetzt nicht überstürzen. Du weißt vielleicht nicht alles, was das für Konsequenzen hat. Erlaube mir bitte, dass ich wenigstens morgen früh, es war abends inzwischen zwischen 11 und 12 geworden, lass mich wenigstens zu dem Rauschgiftdezernat gehen und da sprechen und dann sage ich dir, was das für Konsequenzen hat morgen und dann kannst du immer noch entscheiden, was du tust. Also wenn das sein muss, sagt er, aber es ist unnötig. Gut, ich hatte eine solche Sorge, dass er in irgendwelchem Übereifer was tun würde, was er nachher bereuen würde. Also ging ich am nächsten Tag zur Polizei, suchte den entsprechenden Kommissar in der Stadt auf und erzählte ihm das. Der schüttelte den Kopf und sagte, sowas ist mir auch noch nicht vorgekommen. Der erzählte mir die ganzen Geschichten, was alles möglich wäre, was er kriegen würde, wenn er verknackt würde. Ich ging hin, holte einem Geschäft, in dem der arbeitete, meinen Freund ab und erzählte ihm das und dachte, jetzt wird er sich das überlegen. Der hörte mir kaum zu und sagt, lass uns gehen. Dann gingen wir auf die Polizei. Und dann diktierte der dem Kommissar 2 Stunden lang seine traurige, miese Geschichte Stück für Stück in die Schreibmaschine. Ein fröhlicher Mann. Unglaublich. Das ist neue Geburt. Man kriegt's nicht selber weg, was einen kaputt macht. Und diese Verdrängerei, Toni Morrison, diese schwere Arbeit, immer und immer wieder die Vergangenheit abzuwehren, selber zu verdrängen, vergessen zu wollen, vor sich selber nicht wahrhaben zu wollen und vor anderen erst recht nicht, macht unser Leben kaputt, unterwühlt unser Leben. Was für eine Wohltat. Neue Geburt durch die Vergebung der Sünden. Warum heißt das neue Geburt? Weil das etwas ist, was wir nicht selber tun können. Ich kann das nicht selber tun. Ich kann mir nicht selber meine Sünden vergeben. Ich kann sie nicht wegnehmen. Das kann Gott mir nur schenken. Und er will es schenken. Und es widerfährt mir, so wie mir die Geburt widerfährt. Das habe ich auch nicht selber gemacht. Da ist man zwar höchst aktiv mit dabei, nicht wahr? Wenn man dann aus der Mutter kriecht. Aber man wird geboren, heißt es. Man wird geboren. Und so ist es mit der neuen Geburt, sagt Jesus. Aus Wasser, sagt er, aus der Vergebung der Sünden. Nun ist nicht jeder ein Drogendealer. Und Nikodemus war ganz bestimmt kein Drogendealer. Übrigens, die Geschichte mit Nikodemus ist offen. Man erfährt gar nicht, was er getan hat. Wie wird es bei Ihnen sein? Heute Abend. Jesus sagt, nur wenn man von Neuem geboren wird, kann er in das Leben unter Gottes liebevolle Regie kommen. Sie möchten doch leben. Und ob sie 60 sind oder 16. Ein neues Leben beginnt dadurch, dass Jesus eine neue Geburt schenkt. Es beginnt damit, dass er uns einlädt, ehrlich zu werden. Komm, lass dir die Vergebung der Sünden schenken. Am Schluss dieses Abends möchte ich Sie einladen, das auch ganz, ganz praktisch für sich anzunehmen. Wenn Sie es wollen. Die Liebe zwingt ja niemanden. Sie wirbt, sie bittet. Aber sie zwingt niemanden. Aber sie sind Gott nicht gleichgültig. Und deshalb laden wir sie ein. Deshalb lädt Jesus sie ein. Ich werde Sie am Schluss des Abends bitten, wenn Sie wollen, hier nach vorne zu kommen. Einfach still hier nach vorne zu kommen und mit mir ein Gebet zu sprechen. Indem wir sagen, Jesus, ich öffne dir mein Leben. Dann können Sie in der Stille ehrlich das sagen, was da schiefgelaufen ist. Und dann sagen wir, danke, dass du uns vergibst. Und von jetzt an will ich dir mit meinem ganzen Leben gehören und dir folgen. Das kann ein Beginn sein dann. Aber bevor ich Sie darum bitte, möchte ich Ihnen noch das zweite Wort erklären. Jesus sagt, nur wenn jemand von Neuem geboren wird aus Wasser, Vergebung der Sünden, und Geist, nur dann kann er in Gottes Herrschaft kommen. Was bedeutet das? Und durch Geist? Kein Missverständnis. Jesus meint nicht das Geistige, so aus unseren Gedanken oder so etwas, sondern hier ist von Gottes Geist die Rede. Ein unerhörtes Wunder, dass der Schöpfer des Universums sich klein macht, erniedrigt und selbst im Heiligen Geist in unser Leben einziehen will. Ja, so heißt das wirklich, dass er unser kleines Leben als unseren Körper und alles, was zu unserem Leben gehört, als seine Wohnung beziehen will. Und er will jetzt seine Wirksamkeit da rein entfalten. Was ist das für eine Wirksamkeit? Wenn Gottes Geist in unserem Leben wirkt, dann geht das Licht an. Gott ist Licht. Das ist das Erste. Das ist nicht immer, wenn Licht angeht, ist das nicht immer eine angenehme Erfahrung. Sie haben alle diese Erfahrung einmal gemacht, wenn man in einem dunklen oder halbdunklen Raum war und plötzlich geht das Licht an, das schmerzt einen. Und wenn es durcheinander war und wenn man sich auch noch versteckt hat, weil man irgendetwas Übles gemacht hat und plötzlich geht's Licht an und man ist nicht mehr schön geschützt in der Dunkelheit, sondern entlarvt, Licht kann einem auch wehtun. Und deshalb haben wir so ein gespaltenes Verhältnis zum Licht. Wir sehnen uns einerseits danach und andererseits verkriechen wir uns gerne. Jesus hat den Satz gesagt, das Licht ist in die Welt gekommen. Er redet von sich selber. Aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Das gibt es. Da geht das Licht Gottes an, man spürt es in seinem Gewissen. Die alten Sachen werden plötzlich wieder wach, wo man dachte, da ist schon Gras drüber gewachsen, die man so schön entschuldigt und verdrängt hatte. Und da versucht man wegzutauchen wie die Kellerasseln in die Ritzen, wenn's Licht angeht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Es geht, Gott macht in uns Licht. Aber nicht nur, dass er uns zeigt, wo es bei uns nicht stimmt, dass wir plötzlich erschrecken über uns selber. Wo wir vorher doch sagen, ich bin auch nicht schlechter als andere und Fehler haben wir alle und so. Und plötzlich zählt das alles nicht mehr. Man erschrickt über das, was man selber getan hat und was man unterlassen hat und dass man es nicht mehr ungeschehen machen kann. Aber der Geist Gottes, dieses strahlende Licht ist wie ein Scheinwerfer, das nicht nur unser, das Böse in unserem Leben ausleuchtet, sondern vor allen Dingen das Licht auf Jesus, den Gekreuzigten, richtet. Wie so ein Scheinwerfer, wie wir hier eine ganze Menge davon haben, richtet sich der Heilige Geist auf Jesus und ich sehe plötzlich ihn am Kreuz.
Er ist für mich gestorben. Und der Heilige Geist selber macht mir das gewiss. Ich kann mir das nicht selber sagen. Ich will mir ja nichts einbilden. Mit Einbildungen möchte ich nicht leben. Damit kann ich ja auch nicht sterben, denn das weiß ich, das wird zerplatzen wie Luftballons und Seifenblasen. Ich brauche schon Solideres. Und da stellt sich Gott selber neben mich als Zeuge und durch seinen Geist spricht er in mein Gewissen hinein. Du bist mein Kind. So steht es in der Bibel. Gottes Geist macht eine Zeugenaussage gegenüber unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So können Sie es wörtlich in der Bibel lesen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das kann ich nicht selber machen. Ich kann es nicht bei Ihnen machen. Dass die neue Geburt geschieht, hängt doch nicht davon ab, ob ich Sie überzeugen kann. Hängt doch nicht von meinen Argumenten ab, sondern ganz allein davon, dass Gott selber Licht in Ihnen macht. Und der Heilige Geist ist nicht nur Licht, sondern er ist auch ein starker Antrieb. Er ist ein Motor. Er weckt in uns plötzlich ein Verlangen, das wir so nicht gekannt haben. Das leidenschaftliche Verlangen. Ich möchte den Willen Gottes kennenlernen. Und ich möchte ihn tun. Es stinkt einem plötzlich zu leben, wie alle leben. Es macht einem auch gar keinen Eindruck mehr, wenn man sagt, so machen das doch alle, da muss man sich anpassen. Plötzlich ist diese Ängstlichkeit, diese Feigheit, mit der man mit flackerndem Blick nach rechts und links guckt, ob man denn auch so ist, wie die anderen einen haben mögen, sondern plötzlich wächst da eine Leidenschaft. Jesus, ich möchte wissen, was du willst. Und ein Hunger, die Bibel zu lesen. Das ist Gottes Programm für unser Leben. Lesen Sie die Bergpredigt, lesen Sie die Evangelien, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, wer er ist, wie er gelitten hat, wie er gestorben ist, wie Gott ihn auferweckt hat, wie er die ersten Menschen gerufen hat, wie er ihr Leben neu gestaltet hat. Lesen Sie es. Es kommt plötzlich durch den Geist Gottes ein Hunger in unser Leben. Ich möchte Gottes neues Programm kennenlernen. Wie soll mein Alltag laufen? Und nicht nur dieses Verlangen, es kennenzulernen, sondern es kommt doch eine Kraft, den Willen Gottes zu tun. Anders hätte ich schon längst, wäre ich schon längst verzweifelt. Ich kann es nicht. Ich habe es so oft versucht. Ich bin so oft auf die Nase gefallen. Ich sage, Jesus, wenn du willst, dass in meinem Leben etwas anders werden soll, ich möchte gerne auch, dass etwas anders wird, dann zeig mir, was es sein soll, aber dann schaff es auch durch die Schöpferkraft deines Geistes. Ich kann es nicht von mir aus. Er sagt, das will ich tun. Ich will es tun. Du sollst von Neuem geboren werden. Ich will dir mit der Vergebung der Sünden die Vergangenheit wegnehmen. Das, was belastet und dich trennt, von Gott wegnehmen. Und mit dem Licht und dem Antrieb des Heiligen Geistes möchte ich dich nach vorwärts bringen. Dass du die Spur meiner Liebe und Dienstbereitschaft, die Spur der Ehrlichkeit leben kannst, die Leidenschaft zur Gerechtigkeit kennenlernst. Das sollst du. Und der Heilige Geist Gottes bewirkt noch etwas ganz Wichtiges in uns, was wir von Natur aus alle nicht können. Er lehrt uns das Sprechen mit Gott, das Beten. Keiner kann von Natur aus beten. Man kann vielleicht ein paar Sprüche, vorformulierte Sprüche aufsagen. Aber dass ich anfangen möchte und anfangen kann, mit Gott zu sprechen, das weckt der Heilige Geist in unserem Leben. Das ist wie im natürlichen Leben, nach der Geburt, in der Beziehung, wenn die Mutter und Vater und die Menschen mit dem Baby sprechen, da gibt's ja immer, ne, obwohl es gar nicht antworten kann, dann wächst langsam die Fähigkeit zu antworten. Es formen sich die Laute zu Worten und dann zu Sätzen. Gottes Geist lehrt uns das Beten. Wenn Sie sagen, ich kann nicht beten, haben Sie wenigstens das schon mal begriffen. Das ist Wahrheit. Wir können alle von Natur aus nicht beten. Und wenn man es versucht, krampfhaft zu machen, wird es ein religiöser Zwang, dass man es im Kopf nicht aushält. Und zum Schluss ist man die ganze Soße leid und gibt es ab. Es ist nichts als Krampf, wenn man es selber versuchen will. Es ist nötig. Jesus will es uns schenken, eine neue Geburt uns schenken. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das als eine freundliche, wohltuende Einladung für sich empfinden oder ob Sie sich jetzt mehr darüber ärgern. Es könnte auch sein, dass man sich darüber ärgert, weil man zu stolz ist und sagt,
Ich kann mir fast vorstellen, dass Nikodemus da seine Schwierigkeiten hatte. Wenn wir gesagt bekommen, also Fehler haben wir alle, aber im Kern bist du gut und jetzt bemühe dich mal und tu das und tu das und tu das, dann sagen wir ja, das streichelt uns. Wir haben es geschafft. Aber es ist ein bisschen gegen unsere Eitelkeit, gesagt zu bekommen, es steht so, dass du dir selbst letzten Endes da nicht mehr helfen kannst, sondern dass es nötig ist, beschenkt zu werden. Wer lässt sich schon gern was schenken? Manche sagen vielleicht, aber ja, dann kann ich es ja gar nicht haben. Wie gibt's das? Das wie's große Los? Einer kriegt es und Tausende ziehen lauter Nieten. Ist das so? Wer glauben kann, hat Glück gehabt und die anderen gucken in die Röhre? Nein, ein Geschenk, das Gott macht, ist für jeden da. Da wird keiner abgewiesen. Im Johannesevangelium steht in der Einleitung der gewaltige Satz: Er, Gott in Jesus, kam in sein Eigentum. Diese Welt gehört ihm, er hat sie gemacht. Ihr Leben gehört ihm, er hat sie geschaffen. Aber die Seinen, die ihm eigentlich gehörten, nahmen ihn nicht auf. Und dann geht's wunderbar weiter. Und das möchte ich, dass das heute Abend passiert. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht. Also da geschah dieser Kraftakt, dieser Schöpfungsakt durch Vergebung der Sünden und durch seinen Heiligen Geist, dass aus Feinden, aus Menschen, denen Gott gleichgültig war, die ihm den Rücken gekehrt haben und ohne ihn gelebt haben, Kinder Gottes waren, die in der Gemeinschaft mit ihm leben. Aufnehmen ist das Einzige. Öffnen. Sie sagen, so einfach? Ist es nicht zu einfach? Bedenken Sie, es ist so schwer, dass wir es selber nicht können. Alles hat Jesus getan. In einem Wahnsinnskraftakt der Liebe am Kreuz und in der Auferstehung. Es ist nicht einfach, wahrhaftig nicht. Die Allmacht Gottes in der Liebe musste ans Werk gehen, um unser Leben nochmal auf die Beine zu kriegen. Aber auf unserer Seite ist es kinderleicht, weil uns nichts anderes bleibt, als leere Hände auszustrecken und zu sagen, danke. Danke, ich gebe dir recht. Heute nehme ich's an. Ich versteck mich nicht mehr im Dunkeln. Ich red mich nicht mehr raus mit den fadenscheinigen Entschuldigungen. Ich schieb's nicht mehr anderen in die Schuhe. Ich rede es nicht mehr schön. Danke Gott, dass du mich liebst. Heute komme ich zu dir. Kehre um. Wir haben den 8. Mai. Es war das Datum der Kapitulation. Der bedingungslosen Kapitulation vor den Alliierten. Und das allein ermöglichte einen Neuanfang. Ob es ein Neuanfang geworden ist? Aber eins weiß ich. Nur wenn es dazu kommt, dass Menschen endlich ihre Flucht vor Gott aufgeben, endlich das Sinnlose sich wehren und verkriechen und selber Gott spielen wollen und das Leben schönreden wollen, endlich das aufgeben und bedingungslos kapitulieren und sagen, Gott, du hast recht. Du am Kreuz hast recht mit deinem Urteil. Ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du mich nicht verstößt, sondern dass du mich so an dein Herz nimmst, so eng in Gemeinschaft mit dir, dass ich leben darf und mir ein neues Programm in der Kraft deines Heiligen Geistes gibt. Übrigens, ich glaube, dass auch in unserem Volk und in den Völkern Europas nur eine Erneuerung beginnen kann, wenn wir vor Gott kapitulieren. Aber das geht ja nie so, dass ganze Völker am Block das tun, sondern es sind ja Menschen. Du und ich, sie, wir sind es.
Die Veränderung beginnt mit uns. Denken Sie nicht zu klein von sich. Das wäre ein Datum, das man sich merken kann. Wenn es der 8. Mai ist. Vielleicht haben Sie gedacht, ach, diese Erinnerung und 50 Jahre und Geschichte. Es soll Ihre Geschichte werden heute, wenn Sie vor dem Gekreuzigten sagen, ich komme. Ich möchte dir gehören. Als ein äußeres Zeichen für diese innere Entscheidung lade ich Sie ein, aufzustehen, von Ihren Plätzen und hier nach vorne zu kommen. Hier einfach still zu stehen und zu beten. Und ich möchte Ihnen dann gerne ein Gebet anbieten, das ich Ihnen laut vorspreche und Satz für Satz Sie bitte, mir einfach als Ihr persönliches Gebet nachzubeten. Sie können jetzt kommen. Sie kommen nicht zu mir. Ich kann nichts Besonderes für Sie tun. Nehmen Sie diesen Schritt nach vorne als einen Schritt des äußeren Zeichens, dass innerlich Sie sagen, von jetzt an möchte ich zu diesem Jesus gehören. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Vielleicht sind es schmerzhafte Dinge, die Ihnen in diesem Augenblick durch den Kopf gehen. Sei es ein Ehebruch oder ein Diebstahl. Wie viele Männer haben Frauen dazu gepresst, abtreiben zu lassen? Wann werden Sie hinstehen vor Gott und sagen, vergib mir? Meinen Sie, Sie könnten das verdrängen? Belügen Sie sich nicht länger. Ich bitte auch, dass einige der Mitarbeiter mit nach vorne kommen. Nach dem Gebet möchte ich gerne mit Ihnen zwei, drei Dinge besprechen und Ihnen sagen, Hinweis geben. Und dann gibt es die Möglichkeit auch, dass Sie noch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen. Wir haben auch etwas Literatur für Sie zur Hilfe, dass es auch weitergeht. Sie könnten auch mit Ihrem Ehepartner kommen, nicht? Eheleute und Freunde und Freundinnen, ihr versteht euch doch so gut. Gebt euch einen Rippenstoß als ein Zeichen, du, ich möchte gehen, gehst du mit mir? Ich möchte neu anfangen. Es ist doch einfacher, wenn man es gemeinsam tut. Es ist doch einfacher. Ich mache Ihnen Mut. Es können Junge und Alte sein. Vielleicht hast du im Chor mitgesungen, sehr interessiert. Vielleicht war es ein Suchen und ein Fragen. Aber was eine neue Geburt ist mit Vergebung der Sünden, hast du nie erlebt. Du bist kirchlicher Mitarbeiter. Aber das ist in deinem Leben nie klar geworden. Genier dich nicht und komm. Der Chor wird jetzt ein Lied singen, ist ein Gebet, in das wir uns innerlich hineingeben dürfen. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Wunderbar.